Auslegungssache. Der CT Datenschutz Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur Auslegungssache, dem CT-Datenschutz-Podcast der vierten Episode mittlerweile. Wir sind schon ein bisschen routinierter als zur ersten Episode. Das hört man hoffentlich auch schon ein bisschen an den etwas weniger zitternden Stimmen von Holger, das bin ich, und Jörg.
Das bin ich, hallo.
Und Nikolas.
Ja, herzlich willkommen, hallo.
Hi ihr beiden. Wir sitzen uns hier zu eurer Info so schräg gegenüber im Audio-Video-Podcast-Studio unseres Video- und Audio-Producers Joey, der heute Geburtstag hat.
Hey,
herzlichen Glückwunsch. Einen kleinen Tusch. Hey. Und ja, wir haben heute ein pickepackevolles Programm in unserem kleinen Pad zusammengesammelt. Deswegen würde ich auch bald starten. Wir haben uns ja mal zum Ziel gesetzt, irgendwie so 40, 45 Minuten die Grenze zu machen. Die haben wir bis jetzt fast jedes Mal gerissen. Mal schauen, wo wir heute hinkommen.
Das letzte Mal waren wir pünktlich.
Nein, nicht ganz. Nimm dir.
Ja, 46.
Oder 46? 48. Ich hab's auch nicht mehr gezählt. Gut, also wir haben uns heute als Schwerpunkt gesetzt, das sehr weite Feld der neuen, alten und neuen betroffenen Rechte nach DSGVO, nach Datenschutzgrundverordnung. Da hat sich ja auch einiges getan. Also ihr dürft, liebe Hörerinnen und Hörer, wesentlich mehr erfahren bei Stellen, die von euch Daten speichern. Dürft die wesentlich penetranter darum bitten, euch Auskunft zu geben, was über euch gespeichert ist und was das genau ist. Und in welcher Form ihr solche Anträge stellen müsst, darum soll es heute gehen. Aber, Nikolas, machst du heute den Tusch? Natürlich haben wir das Bußgeld der Woche. Und zwar hat Jörg heute ein Bußgeld mitgebracht.
Ich habe kein Bußgeld mitgebracht. Das wäre schlimm.
Also wenn es um das Bußgeld geht, das hättest du gerne mitbringen können. Es geht um ein Bußgeld gegen den Telekommunikationsanbieter 1&1 aus Montabaur, genau gegen die 1&1 Telekom GmbH. Jörg, was ist da passiert?
Da hat es ordentlich gescheppert. Das kann man nicht anders sagen. Das ist das mir bekannte erste Bußgeld oder ist wahrscheinlich auch das erste, was der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit verhängt hat. Normalerweise sind da die Landesbeauftragten dazu zuständig, auch für diese Bußgelder. Nur der Bundesbeauftragte hat eine Spezialzuständigkeit für Kommunikationsunternehmen, für Telekommunikationsdienstleister.
Und das würde also genauso die Telekom betreffen, genau. Vodafone, und jetzt hat es halt 1&1 erwischt.
Genau, und da hat es ziemlich ordentlich gescheppert. Das Bußgeld beträgt genau 9.550.000 Euro.
Das hättest du ruhig mitbringen können.
Oh, ja. Aus der Portokasse.
Das geht übrigens alles in den Staatshaushalt. Und das Unternehmen wird, dem wird vorgehalten, dass es keine hinreichenden technischen organisatorischen Maßnahmen ergriffen hat, um zu verhindern, dass Unberechtigte bei der telefonischen Kundenbetreuung Auskünfte erhalten. Also konkret wird ihnen vorgeworfen, dass die Anrufer bei der Kundenbetreuung von 1&1 allein schon durch die Angabe des Namens und des Geburtsdatums Auskünfte bekommen haben, die halt weitergehen als, konkret ging es um eine Telefonnummer, die sie bekommen haben, die sie halt nicht hätten bekommen dürfen. Und das wird juristisch interpretiert als Verstoß gegen Artikel 32 DSGVO. Das ist der die IT-Sicherheit regelt. Und da sagen sie, das war nicht ausreichend.
Also warte mal, nur um das nochmal klarzuziehen, also oder konkret zu machen. Das ist die gängige Praxis, die ich wirklich schon in 100.000 Hotlines, naja gut, sagen wir mal 1.000 Hotlines erlebt habe bis jetzt, dass da gefragt wird, nennen Sie bitte Ihren Vor- und Zunamen und nennen Sie Ihr Geburtsdatum, dann geht's weiter. Mhm. Genau. Das ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung, also zwei Faktoren, der Name und das Geburtsdatum. Und das ist das, was bemängelt wird, es sei nicht ausreichend zur Authentifizierung des Kunden am Telefon.
Das ist das, was der Beauftragte bemängelt hat und sieht darin einen Verstoß gegen Artikel 32, weil die technischen und organisatorischen Maßnahmen eben nicht ausreichen, um die personenbezogenen Daten hier, also die Telefonnummer, systematisch zu schützen. Und das ist erstmal das, was im Raum steht. Die sagen, dass sich die 1&1 Telekom GmbH zwar einsichtig und äußerst kooperativ verhalten haben und sie hätten ihr Verfahren auch sofort geändert und ein technisch und datenschutzrechtlich deutlich verbessertes Autorisierungsverfahren eingeführt. Das haben sie denen alles zugrunde gehalten. Trotzdem hätte ein Risiko für den gesamten Kundenbestand eben durch diese Regelung bestanden. Und man sagt, man lobt sich dann auch noch dafür, dass sich dass diese Summe eben durch diese neue Berechnungsmethode der Aufsichtsbehörden, das hatten wir im ersten, ne, im ersten Podcast, kann man da nochmal nachhören, das gibt, im untersten Bereich des möglichen Bußgeldrahmens geblieben ist. Also die 9,5 Millionen sind im untersten Bereich des möglichen Bußgeldrahmens.
Nikolas, du hast ja dich mit dieser Berechnungsmethode da umfassend beschäftigt, die Datenschutzbeauftragten, zumindest die Landesdatenschutzbeauftragten jetzt für sich beschlossen haben. Was könnte denn da der oberste Rahmen sein können? Weißt du das so ungefähr? Oder der mittlere? Oder wenn das jetzt
also schon der ist, genau ist, sogar. Der obere Rahmen wären 20 Millionen oder 4% des Umsatzes des vorausgegangenen Geschäftsjahres.
Wobei man natürlich
in dem Fall von 1 und 1, ich habe es ausgerechnet, ich habe jetzt die Zahl nicht mehr im Kopf, ich könnte sie jetzt zurückrechnen, wenn ich gut in Mathe wäre. Auf jeden Fall der untere Bußgeldrahmen anhand des Umsatzes, also es wird ja dieser Tagessatz ermittelt, der sich aus dem Umsatz des vorangegangenen Geschäftsjahres ermittelt. Und der wäre bei 1 und 1, ich glaube, 14,5 Millionen gewesen. Also 14,5 Millionen wäre der untere Rahmen eigentlich gewesen, wenn nicht irgendwelche begünstigenden Umstände dazugekommen wären.
Und dass die begünstigenden Umstände waren in dem Fall eben, dass das Unternehmen sich so überaus kooperativ verhalten hat im Nachgang. Ja. Okay.
Da haben sie ein Mordsglück gehabt, nur 9,5 Millionen.
Näppchen.
Ja. Naja, also korrigiert mich, wenn ich mich irre. Also wie gesagt, ich habe das jetzt schon in vielen Hotlines erlebt, aber meiner Ansicht nach müsste da jetzt doch ein Riesenraunen durch die Branche gehen, weil oder durch andere Branchen auch, von Ärzten bis Versicherung bis alles Mögliche. Also ich meine, wenn ich bei meinem Arzt anrufe und ein Rezept bestelle oder so, dann sagen sie mir ihren Namen und ihr Geburtsdatum. Es geht ja um die Datenauskunft. Ne?
Ja. Es geht um die Datenauskunft und da wäre ich dann vorsichtig, weil bei dem Arzt geht es natürlich wirklich um sensible personenbezogene Daten, also Krankendaten und Ähnliches. Da würde ich sagen, da muss man weitaus höhere Ansprüche stellen. Mhm. Aber jetzt bei 1 und 1, aber auch jetzt bei uns, bei Heise, ne, wenn wir da Leute an der Strippe haben, dann müssen wir die schon irgendwie verarzten. Und zwar ohne, dass sie da ihre gesamten Daten offenlegen. Mhm. Das andere wird einfach schlicht nicht funktionieren. Aber ja, es geht ein großes Raunen durch die Branche, insbesondere weil der Bundesbeauftragte auch schon angekündigt hat, dass er sich hier die Authentifizierungsprozesse weiterer Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen anschauen wird.
Also Kundenauthentifizierung am Telefon.
Genau.
Ja, okay. Ja. Uiuiui. Wie hat denn 1&1 reagiert?
Die waren nicht happy, auch wenn sie so kooperativ waren. Sie haben gesagt, sie werden das nicht akzeptieren und dagegen klagen, was natürlich dann aus juristischer Sicht, aus unserer Sicht jetzt erstmal relativ angenehm ist, weil wir dann irgendwann mal so ein bisschen mehr Rechtssicherheit bekommen.
Ja, vor allem kommt dieses Datenschutz, dieses Bußgeldkonzept dann auf den Tisch, ne? Und das wird überprüft werden und das ist das Spannende.
Ja, und was hat ein 1&1 dazu gesagt? Die finden wahrscheinlich auch das Bußgeld unverhältnismäßig, oder?
Das Bußgeld, ich zitiere wörtlich, das Bußgeld ist absolut unverhältnismäßig.
Ich hätte doch in die
Pressesprecher bei 1&1.
Genau. Also sie sagen, das verstößt gegen die neue insgesamt verstößt diese ganze Bußgeldlogik gegen das Grundgesetz, insbesondere die Grundsätze der Gleichbehandlung und Verhältnismäßigkeit. Ehrlich gesagt würde ich das echt in diesem Fall auch unterschreiben. Verhältnismäßigkeit, das ist einfach unverhältnismäßig, diese 10 Millionen oder fast 10 Millionen. Und sie sagen halt, es geht nicht um den generellen Schutz der gespeicherten Daten, sondern es geht tatsächlich um einen fraglichen Fall. Und da gab es eine telefonische Abfrage der Handynummer eines ehemaligen Lebenspartners. Mhm. Der hatte aber diese Daten alle gewusst. Deswegen sagen sie, die zuständige Mitarbeiterin hätte alle Anforderungen erfüllt. Und es sei eine Zwei-Faktor-Authentifizierung üblich und marktüblich gewesen. Und deswegen sehen sie sich hier erstmal keiner Schuld, sind sie sich keiner Schuld bewusst, haben aber, um das noch abzuschließen, einen persönlichen Service-PIN angekündigt.
Ja. Also wenn ich mal aus meiner Warte sagen darf, es ist natürlich schon irgendwie Zwei-Faktor-Authentifizierung ist so eine Sache. Ne? Also wenn der erste Faktor absolut bekannt ist und das ist der
Vorname, ich meine, das Geburtsdatum,
dann kannst du eigentlich nicht als Faktor, als Sicherheitsfaktor bezeichnen. Ne? Also wir verstehen ja unter Zwei-Faktor-Authentifizierung in der IT eher zumindest der erste Faktor ist das Passwort, also schon mal ein Zugangsschutz. Das, also zum Beispiel die Nutzer-ID, was hier quasi schon der erste Faktor ist, die zählt ja bei der IT-Security nicht als Faktor. Ja. Ein zweiter Faktor wäre dann eben sowas, wie 1&1 jetzt gesagt hat, was sie einführen wollen, eine PIN,
eine Zusatz-PIN
ein Einmalpasswort ans Telefon.
Ich habe jetzt kürzlich hier bei einem lokalen Telefonanbieter einen Vertrag abgeschlossen und mit Vertragsschluss wird da einfach ein Kundenkennwort vereinbart. Und das wird dann bei jedem telefonischen Kontakt wird es einfach abgefragt. Mhm. Das ist jetzt auch nicht so schwer, das einzuführen, also noch nicht mal technisch irgendwie aufwendig. Ne?
Ja. Und ich halte es eigentlich schon für sinnvoll, aber natürlich ist die Strafe hart. Das ist halt wieder so ein Exempel-Statuieren-Ding, ne? Denke ich mal, vom Bundesdatenschutzbeauftragten. Wir kennen ihn ja, das ist der Datenschutzbeauftragte, ist ehemaliger Staatssekretär, ist jetzt seit diesem Jahr, also seit Januar 2019 erst im Amt und hat halt gleich angekündigt, er wird der DSGVO drakonisch zum Durchbruch verhelfen. Und ich glaube, das ist mal der erste Step, den er da eingehauen
hat. Ja, nicht so viel, wofür er zuständig ist, aber natürlich in dem Bereich gibt es natürlich auch einige Sachen, die man mal anpacken kann.
Aber die Behörden, das muss man so sehen, die haben jetzt natürlich auch gar nicht mehr die großartige Wahl, weil es gibt dieses Bußgeldkonzept, was einfach diese Bußgeldlogik jetzt vorsieht. Und hätte jetzt deutlich geringer das Bußgeld ausfallen lassen, dann wäre er, glaube ich, in der Erklärungsnot gekommen.
Ist eigentlich, muss ich mal fragen, ist der Bundesdatenschutzbeauftragte eigentlich auch in der Datenschutzkonferenz? Ja, ne? Oder ist der nicht drin? Oder sind das nur die Länderdatenschutzbeauftragten?
Ist auch drin.
Ist drin, ne?
Er twittert ab und zu fröhlich von der Datenschutzkonferenz.
Ja, damit er wohl dabei sein. Obwohl, es gibt durchaus auch Leute, die von Events twittern, bei denen sie gar nicht anwesend sind. Habe ich durchaus schon erlebt.
Vielleicht hat er sich reingeschlichen. Er hat Fotos getwittert.
Naja gut, zumindest apropos Auskünfte am Telefon geben. Das ist ja auch etwas, was ihr als Datenschutzbeauftragter des Unternehmens Heise Medien auch öfter machen müsst, wenn...
Naja, wir müssen keine Auskünfte geben, aber wir haben natürlich einen Kundenservice, der Auskünfte geben muss.
Ihr müsst die Regeln festlegen, nach denen beauskünftet werden darf, sagen wir es mal so. Gut.
Das werden wir natürlich, wie glaube ich ganz, ganz viele andere Unternehmen im Zuge von dieser Geschichte jetzt auch nochmal überarbeiten. Also die klare Auskunft, die hatten wir allerdings schon vorher, ist, dass wir keine Daten rausgeben. Hier hat man ja tatsächlich offensichtlich eine Mobilfunknummer rausgegeben. Mhm. Also das heißt, dass die Mitarbeiter am Telefon dann Sachen entgegennehmen, so meine Abo-Adresse hat sich geändert oder ich will jetzt in den nächsten 4 Wochen, weil ich im Urlaub bin, kein Heft oder sowas.
Mhm. Ja, Jörg, dann stellt sich die Frage, also mir hat sich die Frage von Anfang an gestellt, weil die DSGVO ist ja als gerade hinsichtlich Bürgerrecht als große Verbesserung gepriesen worden, als bei der Einführung und bei Inkrafttreten und bei Wirksamwerden 2 Jahre später. Und das gilt halt insbesondere die Betroffenen und die Auskunftsrechte.
Ja. Ja, also generell hat sich da in dem Bereich, wo wir jetzt gerade sind, bei den Auskunftsrechten schon einiges getan, würde ich sagen. Ganz generell hat sich was getan, weil Datenschutz einfach ernst genommen wird. Und ich bin ja durchaus ein Verfechter von einem starken Datenschutz, auch wenn ich finde, er muss etwas lebbarer sein, als er in der DSGVO ist. Aber man kann schon sagen, dass die Gewinner der DSGVO sind schon die Bürger. Mhm. Und das sollte man eben auch bei allem schlecht reden. Wir sind ja auch alle irgendwie Bürger, nicht übersehen. Und auch als Bürgerrechtler finde ich das ganz gut, dass man da eben stärkere Auskunftsmöglichkeiten hat, stärkere Beschwerdemöglichkeiten. Es gibt dann auch Bußgelder und das finde ich schon grundsätzlich ganz in Ordnung. Und wir wollen uns jetzt tatsächlich mal so ein bisschen diesen Prozess insbesondere der Auskünfte anschauen, weil das natürlich der ist, der hier am wichtigsten ist für die Bürger. Und da gab es einige Verbesserungen, einige Verschlechterungen. Das können wir gleich im Detail machen. Wir wollen uns vielleicht nochmal kurz anschauen, welche betroffenen Rechte es grundsätzlich überhaupt gibt. Da ist das Informationsrecht, also die Auskunftspflicht, das stärkste Recht, das Auskunftsrecht. Es gibt aber zum Beispiel auch ein Recht auf Berichtigung. Das heißt, wenn irgendwas falsch über mich gespeichert ist, kann ich das berichtigen lassen. Es gibt das Recht auf Löschung. Das werden wir nochmal in einer eigenen Folge zum Ausdruck bringen. Auch da gab es schon Bußgelder. Das war tatsächlich diese Geschichte mit der Deutschen Wohnen. Da wurde ja zu wenig offensichtlich gelöscht und es gab kein ordentliches Löschkonzept. Das werden wir auch nochmal in der eigenen Folge uns anschauen. Es gibt sowas wie die Weitergabe, wie
Datenportabilität.
Genau, das ist so ein bisschen
vergessenes
Recht. Und wir wollen uns jetzt tatsächlich mal das Auskunftsrecht anschauen und da hatten wir ja in der CT, da kannst du am meisten darüber berichten, Holger, einen ganz interessanten Fall, wo es mal so richtig daneben gegangen ist.
Du meinst die ominöse Alexa-Geschichte?
Ich meine die ominöse Alexa-Geschichte.
Ja. Also kann ich dir ganz kurz erzählen, weil ich da direkt involviert war als bearbeitender Redakteur. Da ging es darum, dass jemand bei Alexa, bei Amazon eine Daten nach DSGVO, so eine Datenauskunft beantragt hat. Nämlich war alles, was, bitte sagt mir alles, was ihr über mich gespeichert habt. Dann hat er halt über einen Download-Link, über ein Portal irgendwann mal nach mehrfacher Nachfrage, glaube ich, so ein großes Datenpaket bekommen, so eine ZIP-Datei, wie es üblich ist. Das ist auch bei anderen Anbietern, wo da eine Menge Daten drin waren. Halt das übliche Bestellhistorie und so, alles konnte, aber dann waren halt auch ein Verzeichnis drin mit Tausenden von Tondateien, kleinen WAV-Dateien, die er sich dann, wo er dann reingehört hat, festgestellt hat, huch, das sind die ja gar nicht. Da spricht jemand die ganze Zeit mit Alexa im Schlafzimmer, unter der Dusche, mehrere Personen teilweise, spricht mit Alexa am Fernseher, spricht mit Alexa unterwegs, am Bahnhof, spricht mit Alexa, sonst irgendwas. Aber es bin alles nicht ich.
Der hatte noch nicht mal ein Gerät, ne?
Also der hatte kein Gerät, genau. Naja, und der hat dann bei Amazon nachgefragt, was das denn soll. Dann haben die, das sind offensichtlich nicht seine Daten, dann haben die gesagt, oh, tut uns leid, und haben den Download-Link entfernt, aber ansonsten haben sie sich nicht mehr gemeldet. Und dann hat er sich an uns gewendet und dann hat sich halt herausgestellt, dass es die Sprachaufzeichnungen, und zwar gesamten Sprachaufzeichnungen, mehrere Echo-Geräte und mit dem Telefon und mit dem Fernseher, mit Fire TV-Stick, einer dritten Person war. Und ich habe mir die Daten dann, war es legal, das weiß ich nicht
in
ganz genau,
zu
Recherchezwecken größtenteils angehört und habe dann ziemlich schnell die Person auch ermitteln können, um die es tatsächlich ging. Und hab die
das finde ich creepy. Ja. Das hätte ich vorher auch, das hat mir, glaube ich, alle wenig, vorher nicht gedacht.
Und das ging ja schnell.
Ja, ne? Also da waren halt zum Beispiel, er hat halt immer wieder gefragt nach zum Beispiel Bahnrouten, ne? Weil er war ganz offensichtlich Pendler. Man hat auch gehört, von wo nach wo er gependelt ist. Dann hat man gemerkt, wo sein Zuhause ist. Und dann hast du dann da geguckt. Das kann man aus Rechercheglück, ein sehr kleiner Ort, sodass du schnell eingrenzen konntest. Und dann hat er halt irgendwann mal auch, wenn du genau zugehört hast, hat er auch Namen abgefragt. So, und dann war nicht so schwer.
Und den hast du dann konfrontiert?
Den habe ich dann, ich habe dann irgendwann geguckt und habe sein Twitter-Profil gefunden, habe ihn über Twitter angeschrieben. Dann hat er zuerst nicht glauben können, was ich da erzähle. Und habe ihm dann gesagt, ja, er kann mich gerne anrufen, hat mir meine Nummer gegeben und hat er angerufen und ist dann aus allen Wolken gefallen. Aber die Daten sind vernichtet und ich habe sie ihm übergeben. Und aber das Beste war halt, dass er von Amazon als Wiedergutmachung ein Echo-Dot bekommen hat.
Das war schon
aber so ein bisschen absurd. Naja, gut. Zumindest Tatsache ist, es gab offensichtlich in dem angeblich hochautomatisierten Prozess von Amazon eine katastrophale Verwechslung. Oder es wurden zumindest Daten falsch weitergegeben. Und das war mal ein Extremfall dessen, was dazu führt, wenn diese Prozesse nicht astrein funktionieren. Und das darf einfach meiner Ansicht nach nicht sein. Amazon hat gesagt, sie arbeiten an den Prozessen, es wird besser, aber offensichtlich gab es da kein richtiges Vier-Augen-Prinzip.
Ja, und es gab vor allen Dingen, soweit uns das bekannt ist, auch kein Bußgeld.
Nee.
Und das wäre genau so ein Fall, dass personenbezogene Daten an eine völlig fremde, unbefugte Person weitergegeben wurden.
Ja, aber wir haben
und das ist Problem. Auch hier gewesen, dass es eine organisatorische Maßnahme ist, die da offenbar nicht stattgefunden
hat. Also um es klar zu sagen, das war Anfang dieses Jahres, glaube ich, zumindest war es innerhalb, die DSGVO war lange gültig. War lange wirksam schon.
Hat die Aufsichtsbehörden nicht interessiert.
20.12.2018.
Ah, danke schön.
Ich
schreibe so viel, da kommt man schon mal durch. ich hatte dann ja auch, weil Amazon Deutschland ja in München sitzt, hatte ich in München auch bei der Bayerischen Datenschutzbehörde nachgefragt. Das ist ja dort, wer ist jetzt nochmal die Staats irgendwie? Naja, zumindest haben die dann gesagt, haben die mich dann nach Luxemburg verwiesen, weil das eben der europäische Hauptsitz ist von Amazon. Und das ist natürlich blöd. Ne? Meines Wissens, also zumindest Amazon hat es nicht dementieren können, haben sie wahrscheinlich auch nicht die Betroffenen darüber informiert oder den Betroffenen darüber informiert, dass seine Daten unberechtigt an Dritte gekommen sind, was eine weitere Verfehlung ist, ne? Die eigentlich, denke ich, bußgeldwürdig ist, oder? Könnte man zumindest sehen. Offensichtlich ist nichts passiert.
Also ich finde es schlimmer als das 1&1-Geschichte hier. Aber
ja.
Und vor allen Dingen unser Vorwurf ist ja nicht, dass es mal passiert ist. Ne? Ja. Das kann passieren, das ist nicht der Punkt. Unser Vorwurf ist, dass die keine Struktur hatten, die solche Verwechslungen verhindert haben.
Ja. Also bei so, ne, also wir sind uns, glaube ich, darüber einig, hier handelt es sich um sehr sensible Daten, um Sprachaufzeichnungen von mehreren Monaten, wenn nicht Jahren. Ne? Und,
du wusstest da muss ja, glaube ich, alles über seine Freundin und wie die sich
so also ich habe zumindest gehört, dass da, es waren auch übrigens, das ist ja auch noch interessant, da können wir uns irgendwann auch nochmal drüber unterhalten. Es waren ja auch Dritte im Raum teilweise, offensichtlich mal die Familie zu Besuch und so. Und ich habe auch gehört, wie Alexa teilweise aufgezeichnet hat, ohne dass das aktiviert wurde. Nämlich dann, wenn irgendwie irgendwas im Fernseher zum Beispiel lief, falsch verstanden wurde. Ja. Und dann wurden versehentlich Aufzeichnungen gemacht. Ja. Also schon ziemlich krass. Na gut, inzwischen haben sich die Datenverarbeitungsgeschichten bei Amazon und auch bei Google Assistant und so ja eh geändert. Das können wir auch mal irgendwann gesondert behandeln. Man hat da wenigstens jetzt mehr Möglichkeiten zu löschen. Uns werden nicht die Themen ausgehen. Aber wir sind ja jetzt bei den betroffenen Rechten. Hier ist, das war jetzt ein krasser Fall, was alles passieren kann, wenn man eine Auskunft beantragt.
Ja, es geht ja auch.
Aber wir wollen euch natürlich nicht davor warnen, jetzt Auskünfte beantragen, beantragen, sondern mich würde jetzt mal interessieren, was denn die Voraussetzung ist und wie man das am besten macht.
Ja, wer sowas mal selber ausprobieren möchte, also Amazon zum Beispiel mal mit so einem Auskunftsersuchen konfrontieren möchte, der kann einen sogenannten Folterfragebogen dafür nutzen.
Mhm. Ich glaube, um das noch kurz zu ergänzen, Amazon hat eh alles offen verfügbar. Da muss man das, glaube ich, gar nicht unbedingt machen.
Na, man kann es ja trotzdem machen, macht Arbeit.
Ja. Das war auch, was ich mich übrigens damals gefragt habe, weil es war damals eigentlich auch schon so, dass die Sprachdateien, die Sprachaufzeichnungen ja im Portal verfügbar sind, ne, und da auch selektiv gelöscht werden können. Ja.
Also das einfach nur als Hinweis, wer sowas benutzt, kann das auch mal nachhören, was über ihn aufgezeichnet wurde.
Entschuldige, ich wollte nicht. Es sei denn, nur bei Siri geht es nicht.
Das wollte ich meine jetzt bei Amazon. Mhm.
Gut, also an all die Firmen, die kein so schönes Portal und so transparent sind wie Amazon, die kann man mit einem Folterfragebogen mal konfrontieren. Da gibt es schon seit 2001, kursieren solche, damals noch Bundesdatenschutzgesetz, solche Musterbriefe im Netz. Der bekannteste ist wohl der T5F, das ist Toms Fassung von Framstags freundlichen Folterfragebogen. Um dieses Netzphänomen zu ehren, hat sich Jörg dann die Mühe gemacht und hat diesen nach BDSG lautenden Fragebogen umgemünzt auf DSGVO und ihn dann CT5F genannt, also die CT-Fassung von Framstags freundlichem Folterfragebogen. Und die haben wir dann veröffentlicht.
Ja, ganz kurze Zwischenfrage. Wenn du den jetzt umgearbeitet hast auf DSGVO, hat man jetzt mehr Möglichkeiten? Kriegt man mehr raus?
Also, da kommen wir gleich zu.
Kannst vielleicht noch eine kleine Anekdote erzählen.
Ja, tatsächlich hat sich Framstag, also der von Framstags freundlichem Folterfragebogen, dann per Mail bei mir an mich gewandt und gesagt, hallo, ich bin Framstag aus dem Meme und er hätte eigentlich damit gar nichts zu tun gehabt und die Ehre sei nicht seine, aber er hätte, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, trotzdem nichts dagegen, wenn wir das so nennen.
Genau, und letztendlich kann man mit diesem Folterfragebogen also alle Auskunftsansprüche, die die DSGVO vorsieht, halt erfragen. Und da geht es im Prinzip erstmal, das regelt Artikel 15 DSGVO, das Auskunftsrecht der betroffenen Person, also von der Datenverarbeitung betroffenen Person. Da kann man erfragen, das Ob, das Wie und das Was grob gefragt. Also zunächst erstmal, ob überhaupt Daten über mich bei der entsprechenden Stelle verarbeitet werden. Das kann dann auch durchaus eine Negativauskunft sein, dass gesagt wird, nee, wir haben nichts über Sie. Aber wenn dann Daten vorhanden sind, dann muss transparent gemacht werden, welche Daten das sind. Also Name, Adresse und so weiter. Also alle Daten, die das Unternehmen gespeichert hat. Ganz wichtig ist auch, dass die Verarbeitungszwecke transparent gemacht werden. Also es deckt sich so ein bisschen mit den Informationspflichten, die man ohnehin hat. Also das, was man in der Datenschutzerklärung auch dann präsentiert bekommt. Wir haben ja eine krasse Zweckbindung für personenbezogene Daten. Dürfen nur für vorher festgelegte Zwecke verarbeitet werden. Und diese Verarbeitungszwecke müssen dann auch genannt werden. Es darf auch nicht zu pauschal sein. Also wir verwerten Ihre Daten zu Marketingzwecken. Ist so ein bisschen zu pauschal. Dann muss gesagt werden, welche Kategorien sind hier betroffen von personenbezogenen Daten? Sind das Kundendaten oder wie in unserem Fall Abonnentendaten? Wo kommen die Daten her? Was sind die Datenquellen? Muss ich zumindest angeben, wenn ich die Daten nicht direkt beim Betroffenen erhoben habe, sondern die vielleicht von irgendeinem Datenhändler gekauft habe. Das muss angegeben werden. Dann an wen
auch,
werden...
Auch von welchem Datenhändler?
Jein. Es können auch Kategorien da genannt werden. Mhm. Nämlich, das ist auch bei den Empfängern so. Also ich muss nicht sagen, an wen ich die Daten ganz konkret weitergegeben habe. Und das ist auch so ein bisschen die Schwäche dieses Auskunftsrecht. Es reicht dann auch aus, wenn der Verantwortliche sagt, ja, ich habe hier eine gewisse Kategorie an zum Beispiel... Analyse-Dienstleister, wenn ich mich im Web bewege, dann muss ich jetzt nicht sagen, ich habe die Daten konkret an Google weitergegeben, weil ich Google Analytics nutze, sondern es reicht dann, wenn man sagt, man hat ja einen Analyse-Dienstleister weitergegeben.
Das ist ja total blöd.
Ja, das ist ganz definitiv eine der großen Schwächen.
Also wenn ich jetzt irgendwo nachfragen würde und würde mir jemand sagen, hey, ich hab dein Profil mit Datenbroker-Informationen aufgefüllt, dann würde mich ja schon interessieren, von welchem Datenbroker er das hat, weil das würde mich für mich ja eine weitere Recherche bedeuten. Ich will ja auch wissen, woher der Datenbroker meine Daten hat.
Hast du das gerade vorliegen? Weil ich meine, dass man bei der Quelle, müsste man schon nennen, wo man die Daten her hat.
Ja.
Ich meine, dass das nur mit den Kategorien ist, nur bei denen, ist natürlich nicht weniger ärgerlich, bei denen, die ich weitergegeben habe. Die Kategorien, die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, die meine Daten bereits erhalten haben oder künftig noch erhalten werden. Das ist wahrscheinlich eine von diesen miesen Kompromissen, die am Ende vermute ich mal fast mit der DSGVO noch gemacht werden, weil das schwächt das Auskunftsrecht natürlich gewaltig, wenn da nicht steht, ich habe es an Wirtschaftsauskunftteilen verscherbelt, dein Recht, sondern nicht an welche, sondern nur, ne, ich habe das weitergegeben an Wirtschaftsauskunftteilen oder irgendwas.
Ich habe jetzt mal im Gesetz nachgeschaut. Also wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden, alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten. Also wenn die, soweit die verfügbar sind, dann wahrscheinlich.
Ne? Na gut, aber wenn jemand weiß, wo er sie gekauft hat, dann muss er es mir
eigentlich sagen. Also wenn er sie
aber ich werde es ja nie prüfen können. Also, ob er es weiß.
Ja, gut. Gehen wir mal davon aus, erstmal, dass es ehrlich beantwortet wird.
Wenn man die Daten dann weitergegeben hat und man hat einen sogenannten Drittlandtransfer, das heißt, man hat ja ein unsicheres Drittland und unsichere Drittländer sind erstmal alle Länder außerhalb der EU, also dort, wo die DSGVO nicht gilt. Dann muss man auch Auskunft darüber geben, dass man hinreichende Garantien getroffen hat, dass der Datenschutz, also das Datenschutzniveau eingehalten wird, wie zum Beispiel bei amerikanischen Unternehmen, die müssen sich dem Privacy Shield unterworfen haben. Ne? Dann kann man Auskunft verlangen, wie lange Daten gespeichert werden, die Dauer. Da reicht es dann allenfalls aber auch, gewisse Kriterien darzulegen. Wenn zum Beispiel gesetzliche Aufbewahrungsfristen gelten, dann reicht es, das zu beauskunften.
Das ist wieder so ein Verarschungsding, so ein bisschen. Ne? Also jetzt aus Bürgersicht, aus Unternehmenssicht finde ich das natürlich sehr hilfreich, aber da steht jetzt drin, die geplante Dauer für die Speicherung meiner Daten oder falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Daten, sagt dann halt, steht da inzwischen überall nicht mehr so, die werden am 47.07. gelöscht, am 27.07. gelöscht, 2000 irgendwas, sondern steht dann halt drin, die werden nach Ablauf der gesetzlichen Frist gelöscht.
Und die können sich aus dem Gesetz raussuchen.
Ja, die kann man sich, genau, die kann man sich
kann man schon herleiten. Also es gibt also Standardfristen aus dem Handelsrecht zum Beispiel.
In der Regel nach 10 Jahren.
Genau. Ja, aber auf jeden Fall, wenn der Zweck entfällt, oder? Oder nicht? Also denke ich mir so.
Ja,
oder können die einfach sagen, wir behalten jetzt 10 Jahre für Schluss aus?
Ja, du musst zum Beispiel ein Doppel der Rechnung musst du 10 Jahre
auch. Ja, das sind, klar, aber das ist ja der Zweck, oder?
Aber genau, das wäre zum Beispiel auch dann, wenn der Zweck entfällt, sind sie zu löschen.
Genau. Also wenn, nehmen wir mal an, es gibt eine Gesetzesänderung und diese Aufbewahrungsfrist, 10 Jahre Aufbewahrungsfrist für Rechnungen entfällt, dann entfällt auch der Zweck und dann musst du früher löschen.
Genau, es gibt im Wesentlichen gibt's zwei Möglichkeiten, ohne jetzt zu tief in diese Löschgeschichte reinzugehen. Das eine ist auf Zuruf, wenn du sagst, hier, ich möchte meine Daten gelöscht haben, zum Beispiel, ich will nicht weiter in deinem E-Mail-Verteiler sein oder irgendwas. Und das andere ist halt nach Zeitablauf im Wesentlichen. Nach Ablauf dieser
gesetzlichen Frist. Wir kommen jetzt ein bisschen ab, ich weiß, aber eine Sache würde mich dann schon, was schlägt denn da was? Also wenn ich jetzt sage, auf Zuruf, ich will nicht, dass ihr die Daten habt, ne, aber es gibt eine Aufbewahrungsfrist aus Rechnungslegungsgründen oder so.
Meistens ist die aus Abgabenordnung. Jetzt kannst du dir selber, also aus steuerrechtlichen Gründen, und jetzt kannst du dir selber überlegen, was wohl was schlägt.
Alles klar.
Okay.
Willst du es nochmal explizieren?
Ja, also steht tatsächlich drin, dass das dann eben im BDSG, ich glaube im BDSG, dass das dann natürlich, dass, wenn ich gesetzliche Aufbewahrungspflichten habe, dass ich das dann natürlich nicht löschen kann. Ist ganz, ganz schwierig, das den Leuten zu erklären. Haben wir auch ständig, wenn wir irgendwelche Löschfragen haben, dass wir den Leuten erklären müssen, wir würden das gerne löschen, wir wollen das auch gar nicht mehr verwenden, aber wir dürfen nicht.
Na ja, klar. Ich nur nochmal zur Verdeutlichung, weil du jetzt gesagt hast, BDSG, du beziehst dich aufs neue BDSG. Ja, ja, genau. Ne? Nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, also Teil oder die DSGVO ist teilweise auch umgesetzt in einem geänderten neuen Bundesdatenschutzgesetz.
Genau. Und da steht zum Beispiel auch drin, also du hast es ja gesagt, Jörg, dass solche Daten dann nicht gelöscht werden dürfen aus gesetzlichen Gründen, aber du musst im Zweifel auch nicht notwendigerweise darüber beauskunften über solche Daten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Doppel der Rechnung aus steuerlichen Gründen 10 Jahre lang aufbehalten muss, dann musst du das nicht zum Gegenstand der Auskunft machen. Mhm. Da gibt es halt auch eine Ausnahme, weil das im Zweifelsfall dann unverhältnismäßigen Aufwand bedeuten würde, jetzt nochmal die Buchhaltung zu konsultieren, alle alten Rechnungen dann nochmal in Kopie mit beizulegen.
Jetzt ist die Frage, in welcher Form muss ich denn sowas stellen? Also ihr habt gesagt, es gibt diesen Folterfragebogen von uns, den Download-Link packen wir auch wenn wir noch keine perfekt funktionierenden Shownotes haben und den
immer noch
auf jeden Fall mit rein in die Folgenbeschreibung.
Ja, man kann jetzt aber auch in der Suchmaschine des geringsten Misstrauens kann man vielleicht
sag mal das Akronym
CT5F eingeben. Das reicht, da findet man was, ne? Ganz kurz zu dem Inhalt des Auskunftsrechts. Man kann auch so ein paar Basics noch abfragen. Das ist im Prinzip nicht unbedingt notwendig, weil sich das ohnehin schon aus dem Gesetz ergibt. Nämlich, welche Rechte man hat, kann man erfragen. Dann kriegt man eine Standardantwort. Sie haben das Recht auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und so weiter. Und das Recht, sich bei einer Behörde, bei der Datenschutzaufsichtsbehörde zu beschweren. Da muss man nur darüber informieren, dass dieses Recht besteht. Man muss noch nicht mal die konkrete sachlich und örtlich zuständige Behörde nennen in dem Fall. Genau.
Mhm. Ja, und in Form haben wir jetzt schon, wir haben jetzt zum Beispiel diesen Folterfragebogen und den melde ich dann einfach hin. Das reicht,
oder? Genau. Also es ist keine bestimmte Form vorgeschrieben. Man kann so eine Auskunft auch mündlich, telefonisch machen.
Ja.
Ist natürlich besser, wenn man es irgendwie schriftlich
telefonisch
macht.
Machen wir sie nicht.
Nein, Anfragen, ja. Das ist natürlich dann wieder genau der Fall wie bei 1&1. Mhm. Ne? Identifizierung.
Das wäre nämlich meine nächste Frage. Also auch eine E-Mail lässt sich total leicht fälschen. Ja. Ne? Auch eine E-Mail-Adresse. Ich kann mir einfach irgendeine beliebige E-Mail-Adresse anlegen, kann so tun, als sei ich jemand anders. Also welche Form von Authentifizierung sehen wir denn zum Beispiel jetzt als Heise Verlag vor, wenn Leute eine Auskunftsersuchung schicken?
Das ist in der Regel, also wir haben es gerade geändert, weil wir uns bei ein paar Sachen nicht so sicher waren. Wir haben es insofern geändert, als dass die Leute jetzt eine schriftliche Version nur noch bekommen, und zwar per Post. Mhm. Und die geht immer an die Adresse, die wir als Abo-Adresse haben. Ja. Also wenn es um Abos geht. Meistens geht es um Abos. Mhm. Was für uns dann irgendwie der größte Missbrauchsschutz ist, weil es ist ja sehr unwahrscheinlich, dass da dann jemand anders sitzt, der das abfangen will. Ansonsten müssen die Leute sich identifizieren. Wenn sie natürlich einen Brief schreiben mit einer Unterschrift, ist das in der Regel in Ordnung. Wenn sie eine E-Mail von einem Free-Emailer schicken, die jetzt nicht mal eindeutig ist, dann werden wir immer sagen, das reicht nicht.
Mhm. Darf man dann zum Beispiel jetzt als Ersuchen Empfangender zum Beispiel eine Ausweiskopie verlangen?
Man darf nach dem, wie ich es wahrnehme, und ich habe das auch gelesen bei diversen Aufsichtsbehörden, das tatsächlich verlangen im Zweifelsfall. Ja. Mhm. Also wenn man sich jetzt wirklich unsicher ist, dann kann natürlich diverses geschwärzt werden auf dem Ausweis, was ich nicht wissen muss, aber zumindest Name, Adresse.
Im Grunde kannst du fast alles schwärzen, bis auch wirklich das Bild auch. Ja, okay. Also wir wissen ja gar nicht, wie unsere Abonnenten aussehen. Warum brauchen wir das Bild dann für die Identifizierung? Brauchen wir gar nicht. Ne? Wir brauchen die Adresse, vielleicht ein Geburtsdatum.
Ausweisnummer?
Ausweisnummer brauchen wir auch nicht.
Okay.
Auch nicht die Augenfarbe, die drauf steht. Oder die Körpergröße.
Okay. Naja, ist gut zu wissen. Also man will ja normalerweise auch, wenn man Auskunft verlangt, möglichst wenig andere Daten preisgeben, die nicht unbedingt sein müssen. Ne? Und der Ausweis enthält halt schon wesentlich mehr, als man normalerweise in einem Onlineshop oder so
anbietet. Ja, wir wollen das gar nicht. Also wir wollen den Ausweis im Zweifelsfall nicht nur, bei einigen Auskünften sind echt dubios, und wir haben auch wirklich schon Fälle, dass es offensichtlich Fake-Auskünfte waren, wo jemand zum Beispiel an Daten von seinem Ex-Freund, Ex-Freundin haben wollte. Oder
ist das ein Missbrauch, der belangt werden kann?
Ja.
Also ich weiß, ihr würdet es wahrscheinlich nicht tun. Aber,
kriegst du nicht nachgewiesen. Ja.
Muss ich irgendwelche Fristen oder beziehungsweise kann ich irgendwelche Fristen setzen an den
muss man nicht,
Auskunftsgeber?
Weil das ergibt sich im Prinzip, oder das ergibt sich nicht nur im Prinzip, das ergibt sich direkt aus der DSGVO. Also eine Auskunft ist unverzüglich, das heißt übersetzt ohne schuldhaftes Zögern zu erteilen, aber spätestens innerhalb eines Monats, also hier gilt die Monatsfrist, ne? Also einen Monat nach Eingang der Frist muss nach Eingang des Auskunftsersuchens muss auch beauskunftet werden. Pro-Tipp für all diejenigen, die uns jetzt aus der Anwaltschaft zuhören.
Wie wir wissen, sind es einige.
Gibt nämlich ein Urteil. Wenn man für einen Mandanten ein Auskunftsersuchen verlangt, dann sollte man doch tunlichst die Originalvollmacht vorlegen. Es gibt ein Urteil von einem Amtsgericht, wo halt genau der Fall war. Amtsgericht Berlin-Mitte war das, Urteil vom 29.07. dieses Jahres, dass ein Anwalt eine Auskunft gemacht hat, aber nicht die Originalvollmacht vorgelegt hat und dann geklagt hat, weil das Auskunftsersuchen dann nicht kam. Und das Gericht hat dann festgestellt, na, ohne Originalvollmacht beginnt die Frist nicht zu laufen. Pech gehabt, bleibst auf den Rechtsstreitskosten sitzen.
Und umgekehrt dann natürlich für alle Unternehmen, ihr braucht das nur zu erteilen, wenn ihr eine Vollmacht mitschickt.
Genau. Ich lese hier gerade in unserem Pad ein geiles Stichwort, was ihr reingeschrieben habt. Ich will jetzt unbedingt wissen, was das ist. Es gibt ein Exzessverbot.
Ja, genau.
Also das Verbot von Exzessen.
Yes to another excess.
Hintergrund ist, grundsätzlich ist es so, dass die Auskunft kostenlos erteilt wird. Mhm. Also du hast Anspruch darauf, dass dir, wenn du eine Auskunft stellst, da keine Kosten entstehen, bis auf die Portokosten, die du halt tragen musst. Ne? Wenn jetzt aber jemand kommt und stellt exzessiv diese Auskunftsersuchen, jede Woche eins, dann kann man irgendwann sagen, nee, sorry, also jetzt berechnen wir das, ne? Oder machen wir die Verwaltungskosten, die uns dadurch entstehen, berechnen wir dir dadurch. Und das ist dieses Exzessverbot.
Gibt es da schon Urteile zu? Wahrscheinlich, ne? Das ist viel zu jung, ne?
Wobei es wahrscheinlich einige Trolle gibt da draußen, die das machen.
Ja, das ist sowieso eine Geschichte, die ich zunehmend beobachte, dass dieses Auskunftsrecht tatsächlich benutzt wird als Waffe auch, dass man zum Beispiel Massenauskünfte sich einholt, also eine ganze Gruppe von Menschen. Dann macht man auch im rechtsradikalen Bereich zum Teil so einen DOS-Angriff, dann DDoS-Angriff, ja, das komme ich vor. Oder das ist so, das lesen wir bei uns im Forum aus, so, jetzt drücke ich denen noch eine Auskunft rein, so nach dem Motto. Dass das da häufig auch zu den Formen missbraucht wird, wobei man das natürlich als Betreiber trotzdem.
Musst du hinnehmen, ne?
Was willst du machen? Du kriegst es ja nicht nachgewiesen. Ne?
Also. Ja. Naja, und selbst, das, die müssen ja nicht Rechenschaft über ihr Motiv ablegen, oder? Das ist ja egal. Nee, sie haben das einfach das Recht. Dann,
ja. Du musst es nicht begründen. Also eine Auskunftsersuchung musst du nicht begründen.
Ja. Naja, gut. Wo wir gerade dabei sind, wenn ihr sagt Exzessverbot, irgend so ein Exzess muss ich ja auch feststellen. Ne? Also sprich, der muss ja auch merken, jetzt fragt er schon wieder. Der speichert dann also, welche Auskünfte ich wann abfrage oder welche Auskunftsersuchen ich stelle. Ne? Dann gibt er vielleicht auch noch seinen Personal oder schickt dann eine geschwärzte Kopie von seinem Personalausweis mit. Muss ich denn, wenn er dann das nächste Mal nach einer Auskunft fragt, muss er mir denn dann auch Auskunft darüber geben, welche bisherigen Auskünfte er von mir gespeichert hat und wo die Ausweiskopie gelandet ist, die ich das letzte Mal mitgeschickt habe und so?
Ja, das ist interessant, insbesondere bei den Fällen, wo eigentlich das Unternehmen, wo man anfragt, überhaupt noch gar keine Daten hat. Mhm. Also man stellt eine Auskunft und übergibt dem Unternehmen ja im Prinzip in dem Moment personenbezogene Daten.
Die es das ist nicht übrigens, ganz kurz nur, dieses Auskunftsrecht besteht gegenüber jedem Unternehmen. Ne? Ja. Also nicht nur über ein Unternehmen, wo ich jetzt keinen Online-Shop, wo ich schon mal was bestellt habe oder ich kann jetzt auch sagen, ich habe noch nie in meinem Leben Netflix benutzt, noch nie in meinem Leben.
Dann müssen die dir zumindest sagen, wir haben nichts.
Genau, okay, das war die Frage.
Ja. Also ganz streng genommen ist man in dem Fall nicht eine von der Datenverarbeitung betroffene Person, wo man eine Negativauskunft bekommt. Ne? Aber es ist natürlich der Fall, man hat dem Unternehmen irgendwie Daten gegeben. Mhm. Und da irgendwie die spannende Frage, muss man die jetzt aufheben, diese Daten, um irgendwie belegen zu können, dass man eine Negativauskunft hier erteilt hat? Ne? Oder was du gesagt hast, den Personalausweis, also den musst du in jedem Fall dann die Kopie vernichten, weil die dient ja nur zur Identitätsfeststellung, zum Nachweis. Mhm. Und wenn dieser Nachweis erbracht ist, dann brauchst du auch diese Kopie bereits nicht mehr. Lustige Frage.
Er stottert, er stottert. Ich habe ihn verlegen gebracht.
Ich denke, glaube ich, an zu weinen.
Also im Grunde wäre es...
Wir hatten ja einen Audio-Podcast, also Nikolas kriegt gerade einen roten Kopf.
Diese Fragen.
Im Grunde wäre es bloße Firmelei. Ne? Und natürlich macht man sich da natürlich angreifbar, wenn man vielleicht nicht, wenn man nicht eine Aktennotiz zumindest festlegt, erstellt. Mhm. Ja? Bei einer Negativauskunft wäre es, glaube ich, nicht so schwierig. Aber wenn eine Auskunft erteilt wird, dann würde ich das schon irgendwie dokumentieren.
Ja. Ne? Weil also wir dokumentieren nicht.
Das heißt aber, jeder darf jede Woche eine neue Anfrage stellen. Musst du
ja, mal irgendwann würden es die Kollegen dann schon mal merken. Aber so lange hat man auch noch nicht den Fall. Ja.
Also jetzt nicht allein aus dem Grund, dass man sagen kann, das ist jetzt exzessiv. Das gar nicht. Mhm. Aber der Betroffene kann ja dann auch behaupten, ich habe keine Auskunft bekommen. Mhm. Und kann im Zweifelsfall, kommen wir vielleicht gleich noch zu, dann Rechtsweg bestreiten. Und wenn ich das als Unternehmen das dann nicht in irgendeiner Weise beweisen kann, dass ich ihm die Auskunft erteilt habe, dann steht man blöd da.
Wenn ich jetzt eine Auskunft stelle, sagen wir mal, keine Ahnung, Facebook oder so, ein soziales Netzwerk, sonst irgendwie.
Facebook ist ein gutes Beispiel, da habe ich nämlich auch mal eine Auskunft gestellt. Ja.
Naja, aber auf jeden Fall sind in meinen Datensätzen, zum Beispiel in den Kommentaren zu meinen Postings oder sonst irgendwie, zumindest sind irgendwo Daten Dritter, auch identifizierbarer Dritter enthalten. Was macht der Anbieter dann? Weil er muss sie mir ja eigentlich geben. Aber wenn er die Daten Dritter, wenn er mich beauskunftet über die Daten Dritter, meinetwegen, keine Ahnung, in meiner Timeline Fotos gepostet oder sonst irgendwas von Dritten, kann er eigentlich nicht machen, oder?
Das ist eine sehr umstrittene Frage, ob zum Beispiel die Kopien dieser Sachen, ob die überhaupt zu einem Auskunftsrecht gehören. Ich weiß also von großen Firmen, dass sie sagen, das gehört da gar nicht dazu. Ach ja. Und auch zum Beispiel im Auskunftsrecht, was wir wahrnehmen, im Forum, da drucke ich nicht die ganzen Sachen aus dem Forum aus, sondern ich verweise ihn auf die Suchmaschine. Ja, also
ich möchte mal, damit wir mal eine Peilung haben, ungefähr in welchem Rahmen sich sowas abspielt für ein Unternehmen. Wir können natürlich, weil wir keine Zahlen von anderen bekommen, aber ehrlich gesagt auch noch nicht angefragt haben, naja doch ein paar habe ich schon angefragt, aber man kriegt selten solche Zahlen. Auch weil viele Unternehmen das gar nicht zählen, ehrlich gesagt, Rechtsabteilungen, Datenschutzbeauftragten das nicht zählen. Aber jetzt nehmen wir mal wieder unser Beispiel, Heise Verlag. In welchem Bereich bewegt sich das dann so Auskünfte pro Monat?
Also wir haben uns natürlich dadurch, dass wir den CT5F formuliert haben, so ein bisschen mit Anlauf ins Knie geschossen.
Ja, wobei ihr auch anderen ins Knie geschossen habt. Ich war nämlich kurz nachdem wir das veröffentlicht haben im Heft, war ich nämlich auf irgendeinem Kongress und da waren auch Leute, Datenschutzbeauftragte von Unternehmen, die gesagt haben, was soll denn das jetzt? Habt ihr uns aber Bärendienst erwiesen? Müssen wir irgendwie eine Aushilfen anschaffen für die ganzen Auskünfte?
Ja, wobei die dann irgendwie so über 10 Auskünfte im Monat jammern und wir haben tatsächlich da jetzt mal eine Strichliste gemacht bei den Kollegen. Die haben wir gemacht seit Mai, also zwischen Mai und November, also ungefähr ein halbes Jahr.
Also dieses Jahr, ne?
Dieses Jahr.
Mai. Ja, Wahnsinn.
Also am Anfang wird das viel, ich habe die Zahl noch gar nicht gesagt, am Anfang wird es noch viel mehr gewesen sein, aber jetzt zwischen diesem Mai und diesem November haben wir 1700 Anfragen bekommen.
Ich habe die Zahl gerade im Patch schon vorab gelesen.
Ja, ja. 1700 Anfragen, weil das ist so alles, also inklusive alles in diesem Bereich, nach Löschung, nach Auskunft, also sind ja nicht alles Auskünfte, aber nichtsdestotrotz fand ich das eine sehr, sehr beeindruckende Zahl, die ich ehrlich gesagt auch nicht so geschätzt hätte. Also das ist schon viel.
Finde ich auch verdammt viel. Aber würdest du sagen, das ist normal? Aber wir haben ja auch eine sehr wissende und datenschutzachtende Klientel. Ne? Ja. Sagen wir affine Klientel. Ne? Ja.
Die haben uns dahin erzogen.
Ja, also mit gutem Recht.
Ich rede da immer von dem Golem, den wir uns selber erschaffen haben. Aber ich finde das völlig in Ordnung. Also wenn ihr meint, das machen zu müssen, macht es ruhig. Macht es aber auch gerne bei anderen.
Ja, aber ich glaube, da, also bei anderen.
Es ist eher automatisiert, ja. Also es ist jetzt nicht so, als hätten da irgendwie, würden da 1000 Leute dran sitzen bei uns.
Ja, wenn ich jetzt irgendwo eine Anfrage stelle oder wo ich einen Auskunftsanspruch habe, aber ich kriege keine Auskunft. Also ich kriege nicht gar keine Daten oder es wird mir gesagt, es gibt keine Daten über sie. Da lässt sich dann wahrscheinlich oft auch darüber streiten, ob das stimmt. Aber ich kriege einfach überhaupt keine Antwort. Was mache ich dann?
Man kann sich erstmal beschweren bei der zuständigen Landesdatenschutzbehörde.
Welche ist das? Da, wo das Unternehmen sitzt oder wo ich sitze, wo ich bin?
kann man sich im Grunde aussuchen.
Ah, ja, okay.
Das ist eigentlich egal, weil die gucken dann, wer wirklich zuständig ist, mhm, und geben das dann gegebenenfalls
auf. Also, praktisches Beispiel, wenn ich jetzt, wir hatten es jetzt vorhin mit Amazon, ne? Amazon sitzt, deutsche Sitz ist in München, oder ich frage bei...
Nimm mal ein anderes Beispiel.
Nimm mal Google Hamburg. Ne?
Nimm mal ein deutsches Beispiel, ist einfacher. Nimm mal Bosch und die sitzen in Stuttgart, weil alles andere wird so richtig kompliziert.
Nimm du doch ein Beispiel.
Ja, also Bosch, wir nehmen jetzt und die Bosch. Sitzen in Stuttgart.
So, Bosch sitzt aber auch in China, aber gut. Gut, wir nehmen jetzt Bosch. Bosch sitzt in Stuttgart. Ich sitze in Hannover, in Niedersachsen, ja, und Bosch antwortet mir nicht. Ja. Was nicht wirklich passiert ist, ein rein fiktives Beispiel. Bosch antwortet, aber dann kann super. Ich einfach hier zu der niedersächsischen Landesdatenschutzaufsicht gehen und kann sagen, hier, die antworten mir nicht und leite das mal weiter.
Ja, kann man, aber sehr viel Sinn macht das nicht. Also es macht dann schon Sinn, dann direkt, wenn ich weiß, nach Baden-Württemberg.
Okay. Genau. Also wobei, das wird dann auch weitergeleitet.
Mhm. Ja. Aber es verkürzt den Prozess, genau, wahrscheinlich.
Auf jeden Fall, die gucken sich das dann an und im Zweifelsfall leiten die vielleicht ein Bußgeldverfahren ein. Aber mhm, man hat jetzt nicht einen Anspruch darauf, dass da irgendwelche konkreten Maßnahmen der Aufsichtsbehörde vollzogen werden, also mhm, jetzt als Betroffener. Wenn man das dann vorantreiben will mit dem, also by the way, das ist natürlich Bußgeld bewährt, ne? Also mhm, wenn falsch beauskunftet wird oder nicht beauskunftet wird, das ist dann eine Kategorie großer Bußgeldkatalog, also 20 Millionen oder 4% Jahresumsatz, das kann teuer werden.
Aber jetzt mal ehrlich, jetzt nicht im Einzelfall, oder? Wenn die jetzt irgendwie vergessen, mir zu antworten oder so, kann ich nicht sagen, dass das so teuer wird.
Ja, nicht so teuer, aber also, teuer, das wissen wir doch jetzt.
Nee, der Einzelfall selbst wird nie teuer. Teuer wird, wenn er hinter ein strukturelles Versagen,
ja,
liegt.
Ja. Aber selbst der Einzelfall wird ja auch schon teuer. Ne? Also,
ja.
Hallo Bußgeldkonzept.
Aber da werden sie nicht, da wird, glaube ich, keine vernünftige, nein, Behörde was einleiten. Aber wenn sich dann mehrere Leute beschweren, 5, 6, 7, 10, dann werden sie was tun.
Dann wird es systemisch, strukturell.
Dann wird es wahrscheinlich systemisch.
Ansonsten kann man natürlich auch zum Anwalt gehen und den Zivilrechtsweg bestreiten.
Das ist natürlich das, was ihr beiden Anwälten unbedingt empfehlen würdet.
Ja, zum Anwalt gehen ist immer super.
Das ist perfekt. Und die Anwaltskosten kriegt man auch erstattet im Zweifelsfall. Also wenn man, man sollte nicht zum Anwalt gehen, um initial ein Auskunftsersuchen zu adressieren. Das soll man selber machen, weil die Kosten kriegt man dann nicht erstattet. Mhm. Das kann man ja auch ohne weiteres selber. Es gibt ja tolle Vorlagen, CT5F. Wenn das sich aber verzögert, also der Monat verstreicht, kann man zum Anwalt gehen. Der Anwalt kann dann nochmal mit Nachdruck die aber betroffene Stelle an.
Vernünftigerweise sollte man dann vielleicht doch einmal noch nachhaken und dem Unternehmen noch eine Chance geben, oder?
Würde ich mal sagen. Eine Chance. Aber dann zum Anwalt. Und der kann natürlich klagen.
Ne? Der sollte auch unbedingt sofort klagen.
dann kann man natürlich überlegen, also man hat natürlich einen Anspruch auf die Auskunft dann. Und mhm, vielleicht hat man auch einen Schaden erlitten, dass man die Auskunft nicht rechtzeitig bekommen hat. Da hatten wir ja auch schon eine Folge, ja, zu Schadensersatz. Also man hat da schon Möglichkeiten.
Mhm. Mhm. Ihr habt ja auch im Rahmen von einer Recherche bei uns fürs Heft ihr euch ja mal die Mühe gemacht und habt einige Selbstauskünfte gestellt, ne? Oder beziehungsweise
ja, einiges waren 30,
Selbstauskünfte,
glaube ich. 40
sogar. Einfach. Mhm. Ja.
Ja.
Ja,
und wollt ihr mal kurz plaudern über eure Erfahrungen, die ihr dabei,
ja, gemacht habt? Ja, das kann man auch detailliert im Heft nachlesen, aber ich glaube, wir packen es auch in die Links.
Mhm.
Aber es war ganz positiv. Also mein Fazit war, es haben alle geantwortet, bis auf einen, das war Facebook.
Na, wenig überraschend.
Von denen habe ich bis heute nichts gehört, aber die haben natürlich auch nicht so sensible Daten.
Also darf ich mal fragen, bei Facebook, weißt du noch, wo du hingeschrieben hast? Hast du jetzt an Facebook?
Weiß ich nicht mehr.
Aber du hast
Facebook
Irland.
Ja. Okay.
Ansonsten habe ich bei meinen Auskünften von allen tatsächlich die Auskunft bekommen. Die waren von sehr unterschiedlicher Güte. Am schlimmsten, und das muss ich sagen, war wirklich eine ärgerliche Geschichte, war die von Vodafone. Die haben mir tatsächlich, und das war ja so ein halbes Jahr her, glaube ich, ungefähr, ne? Weiß nicht, wann
das war. Ich glaube, nicht ganz, oder?
Also der Artikel, der ist CT19,
nee, ist Heft noch kein halbes
Jahr. Ja, also Anfang des Jahres habe ich das, glaube ich, geschickt, also Mitte des Jahres. Und die haben mir tatsächlich noch Auskünfte erteilt auf Basis des alten BDSG.
Man muss sagen, die DSGVO ist wirksam, ja, seit Mai 2018. Also sie war schon war fast ein Jahr wirksam, als sie dir noch gesagt haben, Auskunft nach BDSG, genau, alt. Ja. Ne?
Also einfach diese alten Mustertexte, ja, nicht abgeändert.
Und für, genau. Für so einen Megakonzern wie Vodafone ist das schon krass.
Und da muss ich echt sagen, da fühlte ich mich auch als Datenschutzbeauftragter eines mittelständischen Unternehmens, der wirklich fast ein halbes Jahr seiner Lebenszeit oder noch mehr in die DSGVO-Umsetzung gesteckt hat, echt ein bisschen verarscht. Anders kann ich das
jetzt ist wieder schade, dass wir keinen Videopodcast haben.
Wut in den Augen. Nur weil ich rot anlaufe und irgendwie mit der Faust auf den Tisch haue. Nee, aber ansonsten war die Erfahrung positiv. Kann ich nur sagen, die Sachen sind alle ganz ordentlich. Sie sind auch innerhalb der Frist alle gekommen. Und ich würde das auch jedem anraten, wie gesagt, einfach mal so Auskünfte zu machen. Insbesondere dann wird es interessant, wenn man sich wirklich nicht erklären kann, woher die denn zum Teufel meine Daten haben. Mhm. Dann kann man da einfach mal anfragen. Einfach mal den CT5F ausfüllen, wegschicken. Und schauen, was kommt. Die Auskünfte sind bisweilen überraschend.
Ja, ich habe noch eine Nachfrage dazu. Einfach aus praktischer Sicht, weil ich einige Leute kenne, die bestimmte Sprachen nicht sprechen, die sie sprechen müssen. Wenn du jetzt, weil du jetzt sagst, zum Beispiel du Facebook Irland, bin ich jetzt verpflichtet, das Englisch zu stellen? Nee. Ich darf es auf Deutsch stellen, ja. Die müssen sich darum kümmern, dass es übersetzt wird. Ja?
Ja, sie sollten am besten auch auf Deutsch antworten.
Ja, okay.
Gut. Also die bieten ja ihre Dienste in deutscher Sprache an, ne, für den deutschen Markt. Gut. Ja, und es muss dann in einfacher, leicht verständlicher Sprache verfasst sein, so eine Auskunft. Und
das ist heißt für mich aber natürlich auch die Muttersprache. Meine Muttersprache. Ja, okay, gut. Wir werden uns ja auch in einer der kommenden Ausgaben, wir haben jetzt echt so eine riesen Agenda, wir haben jetzt, glaube ich, dreimal oder viermal gesagt, das machen wir in den nächsten Sendungen. Aber auf einen Hinweis, Jörg, kannst du vielleicht auch nochmal kurz anwenden. Wir haben heute etwas unterschlagen, dass es ein relativ wichtiges Urteil zum Recht auf Vergessen gab, vom Bundesverfassungsgericht.
Auch vom Verfassungsgericht,
ja. Das Bundesverfassungsgericht oder Bundesgerichtshof?
Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ja.
Es gab zumindest zwei Urteile. Es hat beides mal Medienberichte.
Einen Link nachtragen.
Es hat zumindest zweimal Medienberichte betroffen, aber es geht zumindest darum, da geht es vor allem um das Recht auf Löschung nach einer bestimmten Zeit. Das haben wir heute jetzt nicht hier behandeln können, aber das spielt natürlich auch eine große Rolle. Wir haben heute nur von Aufbewahrungsfristen gesprochen, die manchmal gesetzlich vorgegeben sind, aber es gibt natürlich umgekehrt auch das Recht des Betroffenen auf Löschung, also auf nicht vorhandene Daten.
Recht auf Vergessen ist sogar noch ein bisschen mehr, aber auch das werden wir nochmal in der Extra.
Das müssen wir unbedingt mal machen. Vielleicht haben wir die Chance, auch mal irgendwie Medienrechtler dazu zu holen, weil es ging ja in beiden Urteilen auch um Medien. Das war ja auch eine Persönlichkeits- und medienrechtliche Geschichte, so in gewisser Hinsicht. Gut, da kümmern wir uns noch drum. Jetzt sind wir schon wieder bei 51 Minuten hier. Mensch, schon wieder länger als gedacht.
Aber wir sind auch durch.
Ich hätte schon noch ein paar Fragen
gehabt. Ja, ich hätte auch noch ein paar Themen.
Mir, aber gut. Ja, wir sind schon wieder am Ende der Episode. Ich möchte heute, wir sind ja kurz vor Weihnachten, wir sind jetzt am Ende der vierten Episode. Ich möchte jetzt mal die Gelegenheit nutzen, auch ein paar Leuten zu danken, die uns hier so unterstützt haben, gerade im Vorfeld, als wir den Podcast uns ausgedacht und entwickelt haben. Das ist Hartmut Gieselmann aus der CT-Redaktion, der passionierter Musiker ist, der uns das Intro und das Outro zusammengezimmert hat und uns die Rechte dafür zur Verfügung gestellt hat, dass wir diesen Podcast abspielen können. Vielen Dank an der Stelle Maria Stieler, auf den Heise Medien, die Designerin ist bei uns, die uns das Logo gebastelt hat, Siebe Hilbig und auch anderen Leuten, alle aus der Webentwicklung von Heise Online, die uns geholfen haben, das Ding online zu kriegen, den Feed einzurichten und so weiter. Auch das steckt ja dahinter. Und nicht last but not least auch der CT-Redaktion, die nichts dagegen haben, dass ich mir hier so die Zeit um die Ohren haue, weil es mir einfach so Spaß macht zu podcasten. Und Ulrike Kuhlmann von CT, aus dem CT-Webteam, die mir hilft, die Webseite und das Forum zu pflegen zum Podcast. Und das sind noch viele andere, die auch dabei sind, die das ganze Ding hier möglich gemacht haben. Vielen Dank an euch alle dafür.
Joey hatten wir ja schon am Anfang gesagt.
Genau, und natürlich auch Michael, der andere Videoproducer, der heute nicht da ist. Auch ihm danke. Und auch danke an Nicolas Mäkeler. Nicolas, danke dir, dass du dabei warst, die ersten vier Folgen, weil wir haben leider noch eine sehr traurige Nachricht zu verkünden. Nicolas, magst du es selber machen?
Es hört sich jetzt so an, als hätte ich irgendeine schlimme Krankheit. Nein, es ist nur ein Jobwechsel. Ich wechsle die Straßenseite und die Branche. Ich wechsle zu einer auf der hier auch Karl Wiechert Allee, wo der Heise Verlag ist, ansässigen Versicherung und werde da auch Syndikusanwalt und kümmere mich da um Datenschutz.
Das ist ja schade, dass
wenn ihr mögt, dann bin ich gerne bereit, hier und da mal als Gast auszuhelfen, wenn ihr
Bedarf habt. Also wenn wir uns mal um das Thema Datenschutzverstöße in der Versicherungsbranche kümmern.
Ich hoffe, ich kann dann nicht aus der Praxis berichten.
Nee, aber klar, du bist natürlich jederzeit eingeladen. Es sind ja auch noch ein paar Schritte bis rüber. Ne? Genau. Vielleicht kannst du mal so zwischendurch oder mal
nach. Ich komme in der Kantine vorbei zum Mittagessen.
Ja, aber das nehmen wir ja nicht im Podcast auf. Nee, du bist in den Podcast eingeladen. Ach so, natürlich. Okay, dann kommst du dann hoffentlich auch mal.
Es gibt auch schon einen Nachfolger, aber wir werden jetzt die ersten 9 Folgen erstmal mit Gästen bestreiten. Und
genau.
Aller Voraussicht nach wird das nächste Thema sein, können wir glaube ich schon sagen. Alles rund um Cookies und wir werden uns mal anschauen, so ein bisschen wie Online-Werbung funktioniert.
Mhm, dazu werden wir auch einen Gast haben, lasst euch da überraschen. Und noch eine Ankündigung, die nächste Folge, die wird leider ausfallen, wie auch mir, weil wir machen eine Weihnachtspause. Also es geht nicht nur um Weihnachten und Neujahr, ich bin auch auf dem CCC-Kongress in Leipzig auf dem 36C3. Nikolas ist auch unterwegs und deswegen kriegen wir das alles nicht hin und werden dann in 4 Wochen wieder aufzeichnen und da sein und nicht wie ansonsten in 2 Wochen. Also die 5. Folge kommt dann Anfang Januar. Ne? Ansonsten bleibt mir noch zu wünschen, eine schöne Vorweihnachtszeit, Adventszeit, ein schönes, ruhiges Weihnachtsfest und jetzt schon einen guten Rutsch, weil vorher werdet ihr von uns höchstwahrscheinlich nichts mehr hören, es sei denn, es kommt irgendwas Aktuelles dazwischen und wir zeichnen mal so auf, außer der Reihe, kann ja natürlich auch immer sein. Ja, möchtet ihr noch letzte Worte in diesem Jahr an die Hörerinnen und Hörer richten?
Danke fürs Zuhören und auch danke nochmal an euch beide und das ganze Team, dass ich Teil des Ganzen sein durfte. Hat mir viel Spaß gemacht.
Wir sitzen hier gerade in stiller Trauer.
Ja, und ich kann dann bleibt ja an mir hier diesen obligatorischen, wie ich persönlich leicht peinlich findenden Abschiedssatz zu sagen, schützt eure Daten auch 2020. Vielen Dank fürs Zuhören.
Auch von mir. Tschüss.
Ciao.